Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege.
Die Robotermedizin ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Es gibt immer mehr Ärzte, Mediziner, die eine große Leidenschaft für die Robotermedizin bekommen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Herrn Dr. Renter, Marc-Alexander Renter, einladen konnten zum Podcast Lebenslinien. Herr Renter ist in der GFO-Klinik Niederrhein im Standort Moers, das St. Joseph Krankenhaus. Das ist richtig, Herr Renter?
Das ist richtig.
Sie sitzen heute in Moers, ganz genau. Und Sie sind Chefarzt der Fachabteilung Allgemein Viszeral- und Gefäßchirurgie.
So. Ohne Gefäßchirurgie.
Ohne Gefäßchirurgie, alles klar. Sie sind Spezialist für die Robotermedizin. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, wie es zu der Leidenschaft kam.
Ja, Leidenschaft ist die Chirurgie an sich schon. Also das Operieren selber ist etwas, was uns Chirurgen auch, antreibt. Das handwerkliche Tun macht einen Großteil eben unseres Berufes aus in der Medizin. Und gerade Viszeralchirurgie hat in den letzten Jahrzehnten eine technische Entwicklung durchgemacht, die eben von den großen Bauchschnitten mit den Händen operieren zu den minimalinvasiven Techniken immer weiter verfeinert wurde. Und der Roboter, zum Roboter gleich noch mehr, ist nämlich eigentlich gar kein Roboter, sondern ein Telemanipulator, wenn man so will. Der stellt sozusagen momentan die Entwicklung Spitze dieser Evolution in der Chirurgie dar. Und es ist ein Hochpräzisionsinstrument, was eben die Möglichkeiten der minimalinvasiven Chirurgie nochmal verbessert und weiterentwickelt hat. Und das macht eben diese Faszination aus.
Wie lange operieren Sie jetzt schon mit dem Da Vinci?
Wir sind jetzt im dritten Jahr. Also wir haben Ende 2022 das System bekommen und haben angefangen, das Roboterprogramm hier aufzubauen. Und wie gesagt, sind jetzt im dritten Jahr. Das heißt, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber grob überschlagen, würde ich sagen, haben wir die 200 Eingriffe mit dem System schon hinter uns gebracht und haben mittlerweile drei zertifizierte Konsolenchirurgen, wie das in der Sprache heißt.
Aus wie eine Spielkonsole.
Ne? Es sieht aus, es hat so ein bisschen was von PlayStation am Anfang, aber es ist
wirklich sehr ein anderes Können noch haben.
Absolut, absolut.
Ja. Vielleicht nochmal zurück zu dem Namen Da Vinci, der Roboter. Was verbindet denn den Künstler Leonardo Da Vinci mit dem Roboter? Gibt es da irgendwie eine Geschichte
zu? Ja, ich glaube, es ist vor allem ein Marketing-Effekt der Firma, die dahinter steht. Das ist eine amerikanische Firma, Intuitive heißen die. Die haben das Patent für dieses System vom amerikanischen Militär übernommen. Also die Idee damals hinter dem Roboter war beim US-Militär, dass man hinter den feindlichen Linien verletzte Soldaten praktisch durch Spezialisten operieren lassen kann, die hunderte bis tausende Kilometer weit weg sitzen. Und dann über dieses System dann komplizierte Operationen durchführen können. Das wurde nicht weiter verfolgt aus verschiedenen Gründen. Und ein paar findige Ingenieure haben das Patent aufgekauft und das System dann weiterentwickelt und es in die kommerzielle Medizin gebracht. Und ich glaube, der Name Da Vinci verbindet letztendlich, also da müsste man die Herren selber fragen, aber wenn man,
das mit Kunst zu tun. Also
es ist Kunst und es ist natürlich das Genie von Leonardo da Vinci. Also Leonardo da Vinci war ja ein Omni-Genie, der alles entwickelt hat von Kunstobjekten bis hin zu Fluggeräten. Und ich glaube, dass letztendlich dieser Innovationsgeist letztendlich der Namensgeber eben dafür war, weil eben die Roboterchirurgie letztendlich etwas vollkommen Innovatives darstellt und ist.
Ich stelle mir das jetzt, ich habe selber Da Vinci schon mal gesehen und ich stelle mir das unheimlich kompliziert und aufwendig vor, bis man das begreift, was da für eine Technologie hintersteckt. Also Sie mussten sicherlich mit Ihrem Team lange üben.
Ja, man muss einen richtigen Führerschein machen. Also sie können nicht einfach sich einen OP-Roboter kaufen und den in ihren OP stellen und sich dann da dran setzen und losoperieren, sondern die Anschaffung dieses Systems ist tatsächlich mit einem Ausbildungskurs verbunden. Sie müssen also einen Konsolenführerschein machen. Das wird im Prinzip durch die Firma selber gesteuert. Sie bekommen Trainingskurse, sogenannte Simulator-Eingriffe, die sie erst machen. Das ist praktisch wie in der Flugindustrie, dass sie also nicht direkt den Düsenjet mit 200 Passagieren fliegen, sondern sie trainieren praktisch an Computersimulationen erstmal die Beherrschung der Konsole, weil das etwas völlig anderes ist als das, was wir vorher getan haben. Also die Operationen, die sie dann hinterher damit machen, die können sie als Chirurg ja vorher. Aber sie mit diesem System durchzuführen, ist nochmal etwas Neues. Und da der Roboter natürlich über seine Roboterarme eine unglaubliche Kraft entwickelt. Also sie können mit diesem Roboterarm, können sie einen 100 Kilo schweren Patienten inklusive des OP-Tisches praktisch hochheben.
Okay, also nicht nur die Operation am Körper, sondern auch wirklich die Lagerung des.
Ja, nicht nur die Lagerung. Also der Einsatz dieser Instrumente kann, sagen wir mal, in der Hand des Ungeübten katastrophale Auswirkungen haben, wenn sie nicht wissen, was sie tun. Und deswegen muss die Beherrschung des Systems erstmal geübt werden. Das machen sie mit diesen Simulatorkursen. Dann gehen sie in bestimmte Institutionen, Trainingscamps sozusagen für Chirurgen, wo sie dann. Es gibt ein sehr großes Institut, das ist eigentlich das berühmteste in Europa, das ist in Straßburg, das sogenannte IRCAD, von einem französischen Chirurgen gegründet. Da stehen viele von diesen Robotersystemen und sie können dann dort nicht nur Simulatorübungen, sondern dann auch im Tierversuch Operationen trainieren und dann gehen sie in die Anwendung. Das heißt, dann operieren sie die ersten Patienten und das ist aber auch im Beisein von erfahrenen Roboterchirurgen, die also dann Tipps und Tricks geben können, um eben noch besser dieses, genau, das einzuleiten.
Ist es hinterher auch so, wenn Sie jetzt operieren, Sie haben jetzt schon viel Erfahrung sammeln können, dass Sie dann alleine diesen Roboter bedienen oder ist da noch ein Kollege da? Also man ist ja nie alleine im OP, aber ja. Wie ist das?
Also bedienen tut man den Roboter tatsächlich im Wesentlichen alleine über die Konsole. Aber zum Beispiel, wenn Sie einen Instrumentenwechsel durchführen, den machen Sie nicht selber, sondern den macht natürlich dann ein Chirurg beziehungsweise ein OP-Pfleger oder eine OP-Pflegerin im Saal steril, weil sie mit sterilen Instrumenten arbeiten. Der Operateur selber ist nicht mehr steril eingewaschen, der sitzt ja an der Konsole. Und sie brauchen ab und zu Hilfe von außen, ja, weil sie ja zum Beispiel nicht nur einen Instrumentenwechsel, sondern sie brauchen bestimmte Materialien, also zum Beispiel eine Naht, die sie anwenden wollen, die muss ihnen sozusagen angegeben werden. Und dafür hat man einen sogenannten Tischassistenten, der das dann macht. Und die Interaktion findet natürlich statt.
Ja. Die Präzision ist ja nochmal eine andere. Das ist ja wahrscheinlich der Grund auch, um das Gerät einzusetzen, dass Sie sagen, gibt es dennoch auch so Vorbehalte, wo Sie sagen, das operiere ich jetzt nicht. Also ist es die Lösung für alles? Oder würden Sie sagen, man muss schon manche Sachen auch was anders operieren?
Ja, also das ist ein weites Feld, weil da muss man natürlich bestimmte Dinge berücksichtigen, die dafür in Frage kommen. Also grundsätzlich können Sie jede Operation, die Sie in der Bauchhöhle durchführen, können Sie mit dem Roboter machen.
Aber Sie würden sie nicht unbedingt machen.
Nicht jede muss man damit machen. Es gibt medizinische Indikationen, die mehr oder sinnvoller sind als andere. Und es gibt natürlich, das muss man in Deutschland immer dazu sagen, auch wenn es furchtbar profan ist, es gibt wirtschaftliche Erwägungen dabei. Das Robotersystem hat deutlich mehr Kosten als eine herkömmliche. Die ist teurer. Einfach jede Operation ist einfach teurer. Und es gibt einfach Operationen, da ist keine Refinanzierung gegeben, weil sie kriegen für den Roboter nicht mehr Geld, als wenn sie das anders operieren. Und das stellt natürlich in Zeiten der wirtschaftlichen Krisen im Krankenhauswesen.
Vorsichtig, es ist schon besonders, dass sie den haben, also dass sie den
genau, und genau. Also deswegen macht es nicht Sinn. Aber sie können theoretisch alles. Also sie können einen Leistenbruch, was jetzt eher eine einfache Operation ist, können Sie genauso mit dem Roboter operieren wie eine hochkomplexe Leberoperation.
Hätten Sie denn Sorge, ist jetzt vielleicht auch eine profane Frage, aber ich stelle sie mal, hätten Sie Sorge, wenn Sie nur noch mit dieser Technologie arbeiten würden, dass Sie Ihre Fingerfertigkeiten vielleicht im, sage ich mal, in der normalen Operation, dass man das verliert?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Die gleiche Frage haben wir uns beim Laparoskopieren auch gestellt. Aber da würde ich es mal mit so einem Vergleich aus der Kindheit beantworten. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernen Sie nicht. Ja, wenn Sie es einmal richtig gelernt haben, dann können Sie das Ihr Leben lang. Natürlich ist es so, was Sie lange nicht tun, oder nicht oft tun, das verliert so ein bisschen die Übung, aber da wir ja die Operationen als solche, egal wie, ständig weiter betreiben, nur mit unterschiedlichen Zugangswegen oder Instrumenten, ändert das eigentlich nichts an den Operationen selber.
Man bleibt eigentlich am Ball, verschiedene Methoden oder Techniken betrifft. Ja. Haben Sie schon mal erlebt, dass Patienten, Patientinnen, denen Sie sagen, wir würden bei Ihnen diese OP gerne machen, Vorbehalte haben und sagen, also ich lasse mich ja nicht von so einem Roboter, ich möchte nur von Ihnen, Herr Dr. Renter, also
ne? Exakt. Genau die Frage habe ich hier schon mehrfach an diesem Tisch, wo wir sitzen, gestellt bekommen. Und konnte ich natürlich dann im Gespräch mit den Patienten auch entkräften. Aber wenn man praktisch keine Vorstellung davon hat, was da passiert, dann löst das natürlich auch Ängste aus. Die erste Antwort ist immer die, der Roboter operiert sie nicht, sondern ich operiere sie mit dem Roboter. Das ist eben, wie gesagt, ein Telemanipulator. Und wenn die dann, wenn die Menschen dann hören, dass es eben nicht sozusagen abstrakter wird, sondern eher präziser und schonender in der Operationstechnik, dann sind die Ängste auch ganz schnell weg.
Welche Operationen haben Sie bislang durchgeführt, wo Sie so sagen, da war das wirklich im Vergleich ein Quantensprung?
Also es sind vor allem Operationen, wo es auf eine sehr, sehr dezidierte Gewebeschonung angeht, in engen Räumen oder eben bei komplexen anatomischen Situationen. Also zum Beispiel, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die Leberchirurgie ist ein perfektes Beispiel, wo der Roboter uns eben sehr hilft. Er hat erstmal über die Visualisierung des Optiksystems eine bis zu 10-fache Vergrößerung, die es uns erlaubt, anatomische Strukturen einfach viel besser zu sehen.
Die Sie sonst wahrscheinlich mit bloßem Auge nicht oder?
Mit bloßem Auge oder eben die Kameravergrößerung der herkömmlichen laparoskopischen Systeme haben das bisher in der Form und in der Auflösung nicht hergegeben. Dann haben wir grundsätzlich eine 3D-Visualisierung, das heißt eine räumliche Darstellung. Und durch die spezielle Konzeption dieser Konsole haben Sie einen sogenannten immersiven Blick. Das heißt, übersetzt, Sie haben das Gefühl, dass Sie sich selbst im Patienten drin befinden und nicht von außen da drauf schauen. Das macht was. Ja, das macht was mit Ihnen und das macht es besser in der Wahrnehmung, tatsächlich. Und dann kommt eben die Präzision der Instrumente hinzu. Sie sind absolut zitterfrei, was die Optik angeht. Die Kamera wird ja von einem Assistenten bei der Operation gehalten, wenn man laparoskopiert. Also bauchspiegelt. Bei der robotischen Laparoskopie ist es ein Roboterarm, der sich keinen Mikrometer bewegt. Das heißt, Sie steuern den und wenn Sie den fest in einer Position verankern, dann bleibt er da fest. Der wackelt nicht und damit ist Ihre Sicht besser und Ihre Konzentrationsfähigkeit erhöht. Die Instrumente, die Sie bedienen, das Gleiche. Sie haben einen sogenannten Tremorfilter, das heißt, wenn Sie selber zittern in der Laparoskopie, merken Sie das. Ja, Sie haben ein 30 bis 40 Zentimeter langes Instrument in der Hand und wenn Sie sich in Ihrem eigenen Bereich der Handgelenke nur wenige Millimeter bewegen, wird das auf der Länge von 30 bis 40 Zentimeter in einige Zentimeter Bewegung übersetzt. Das heißt, das ist ungenauer. Bei der Roboterchirurgie ist es so, dass diese Bewegungen praktisch rausgefiltert werden. Das heißt, sie operieren zitterfrei und selbst wenn sie mal eine Bewegung machen, die sie so nicht 100% beabsichtigt haben, hat das nicht so dramatische Auswirkungen wie beim freien Operieren.
Was ja auch gerade bei Operationen, ich weiß irgendwie, dass die Urologie, hatten Sie ja auch nochmal gesagt, hat ja auch bei Prostata-Operationen den Da Vinci schon eingesetzt, dass es ja wichtig ist, nervenschonend zu arbeiten. Gibt es auch Neurochirurgen, die am Hirn mit Robotermedizin oder noch
nicht? Bisher noch nicht. Das hat aber was damit zu tun, dass der Zugangsweg ins Gehirn ja durch den Knöchel und den Schädel muss und der Raum ist da so eng, dass da für dieses Instrumentarium kein Platz ist. Also die interventionelle Neurochirurgie ist eher im Bereich der Gefäßmedizin. Bei den Gehirnstrukturen selber ist bisher noch kein minimalinvasives Operieren in der Form möglich, so wie wir das im Bauchraum machen.
Ja, welche Rolle spielt KI in dem Zusammenhang? Also wird sich das weiterentwickeln?
Das ist sozusagen, wenn man von einem Game Changer sprechen will, also die Robotik ist ja, wie ich schon sagte, eher ein Telemanipulator, aber sie ist natürlich die Zukunft. Und sie ist deswegen die Zukunft, weil sie nicht nur ein Operationssystem ist, sondern eine Plattform für die Integration von digitalen Anwendungen jeglicher Form. Und da spielt KI natürlich eine große Rolle. Also beispielsweise ist es jetzt schon so, dass die Daten, die das System während der Operation erhebt, also alles, was ich mache während einer Operation, wird in einer Cloud gespeichert. Und aus diesen Daten werden über KI-basierte Systeme irgendwann praktisch Algorithmen entwickelt werden, die ja bestimmte Strukturen und Genauigkeiten oder Abweichungen von der Genauigkeit bei der Operation tatsächlich bemessen können und dann auch Hilfestellung bei der Operation geben müssen. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Millionen von Chirurgen weltweit irgendwann mit diesen Systemen operieren und wir diese Daten erfassen, Big Data, ja, und dann daraus Algorithmen entwickeln, dann kann es sein, dass relativ zeitnah Systeme verfügbar sind, die einem Operateur, der neu anfängt, mit so einem Operationssystem zu arbeiten oder eine Operation vielleicht zum ersten Mal macht, praktisch Tipps während der Operation eingeblendet bekommt. Achtung, an dieser Stelle könnte es sein, dass das und das passiert. Es wird empfohlen, folgende Vorgehensweise.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich ein Wissenstransfer, der sich immer weiterentwickeln wird. Und Sie haben jetzt gesagt, Sie haben selber schon hier im Haus wie viele Operationen gemacht?
Ich hatte das eben noch. Also ich selber habe so ungefähr 150 Operationen durchgeführt, jetzt seit wir das System haben, und meine beiden Oberärztinnen, die auch eben mit dem Roboter operieren, in absteigender Reihenfolge wahrscheinlich nochmal auch so knapp unter 100. Und die andere Kollegin wird wahrscheinlich jetzt so 30, 40 Eingriffe haben, weil die als Letzte dazugekommen ist. Aber das wächst ja dann weiter. Also wir werden irgendwas über 200 Eingriffe hier im Haus schon durchgeführt.
Sie freuen sich auf weitere Innovationen.
Absolut.
Sie müssen ja sicherlich noch lange arbeiten. Das heißt, Sie können noch so einige 100 Operationen machen. Ja. Super spannendes Thema. Ich finde, da könnte man wirklich eine weitere Folge, das ist ja fast so eine Vorlesung, dann nur wir müssen jetzt bei den Laien ja bleiben und ich bin ja auch Laie. Ich danke Ihnen ganz herzlich und vielleicht haben Sie noch irgendwas, ich gucke jetzt oder überlege noch gerade, ob wir was vergessen haben, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist. Die Operationen haben Sie schon gesagt, mit welchen Operationen man starten kann mit dem. Vielleicht nochmal, so gibt es so einen Konkurrenzroboter, wo man sagt, also es ist ja auch Marketing,
die Sie. Klar, also die Firma, die ich eben genannt habe, ist natürlich der Marktführer, weil sie die ersten waren. Ja. Es gibt aber mittlerweile 5, 6 weitere konkurrenzfähige Systeme auf dem internationalen Markt, die nach und nach jetzt in diese Bereiche natürlich vorgehen, die alle mit unterschiedlichen Ansätzen arbeiten. Und ich bin ja auch nicht da, um sozusagen Werbung für ein Unternehmen zu machen. Es ist schon so, dass das System sehr ausgereift ist, weil sie einfach die langjährige Erfahrung haben. Das heißt, die haben jetzt mittlerweile die 5. Generation dieses Systems in die Anwendung gebracht. Und da haben natürlich die anderen Unternehmen noch ein bisschen Nachholbedarf, können aber natürlich auch von den Erfahrungen profitieren. Aber es sind mittlerweile verschiedene Systeme weltweit und auch in deutschen Krankenhäusern im
Das heißt, man muss
Einsatz.
Natürlich immer up-to-date bleiben, ne, wenn man sich damit viel beschäftigt. Genau. Letzte Frage an Sie, Herr Dr. Rinter. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Würden Sie sich selber mit dem Roboter, also Sie könnten sich nicht selber operieren, aber würden Sie sich operieren lassen von dem?
Auf jeden Fall.
Sie würden immer dafür plädieren,
absolut,
wenn die Kasse mitmacht.
Ja, also ich sehe ja, was wir damit tun und wie gut es unseren Patienten geht. Also ein Beispiel ist, haben wir gestern noch drüber gesprochen, weil wir eine interne Auswertung gemacht haben. Und wir sehen jetzt bei zum Beispiel einer Dickdarmoperation, als die Patienten noch mit einem Bauchschnitt operiert worden sind, da haben die früher teilweise 14 Tage bis 3 Wochen in der Klinik verbracht, also vor Schmerzen nicht aus dem Bett kamen und.
Und auch viel Physiotherapie brauchten, um mobil zu werden wahrscheinlich.
Alles. Ja, Kostaufbau hat lange gedauert und. Mit den minimalinvasiven Techniken ist das immer besser geworden. Also wir konnten Liegezeiten von unter einer Woche realisieren. Ich habe jetzt Patienten nach Dickdarmoperationen, und das sind keine 20-Jährigen, sondern das sind 50, 60 und 70-Jährige, die mich am zweiten Tag nach der Operation fragen, ob sie nach Hause können. Ja. Und das ist natürlich total verrückt.
Das ist für den Patienten ja wichtig, die Schmerzfreiheit zu haben, wieder in Bewegung zu kommen, und von daher tolle Sache.
Also wir sind begeistert, die Patienten sind begeistert. Und wir werden das weiterentwickeln in allen Bereichen, wo es uns möglich ist. wie ich schon sagte, in Deutschland ist es eben nicht nur durch die medizinische Indikation sozusagen getrieben, sondern die wirtschaftlichen spielen eine große Rolle. Wenn wir davon frei wären, wir könnten viel mehr Gutes tun.
Ja, herzlichen Dank. Sie haben mir schon viel Gutes getan. Vielen Dank, Herr Dr. Winter.
Danke Ihnen.